Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal, ich hoffe, ich kann es auf Deutsch aussprechen. Nein, ich kann es. Dunstabzugshaube.
Okay, wow. Du weißt ganz love genau,
dass ich liebe diesen Gesichtsausdruck.
In keiner wow. Welt weiß ich das. Dunstabzugshaube.
Ist auch auf Deutsch ein komisches Wort. Das besteht einfach aus drei Wörtern. Dunst, Abzug und Haube.
Ich kenne keinen dieser Worte einzeln auf Russisch. Also ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll nachzudenken.
Ja.
Also ich weiß aber nicht, was ist ja Dunst ist, was ein Abzug wahrscheinlich, weiß ich auch nicht. Und eine Haube sowieso nicht.
Okay, aber das russische Wort, das besteht nicht aus drei Wörtern, sondern es ist nur ein einziges Wort.
Okay, never in my life habe ich das gehört auf Russisch. Sag's mir.
Warte mal, was macht denn eine Dunstabzugshaube in der Küche?
Na, die zieht den Dunst ab.
So, also rausziehen.
Ja.
Wie würdest du es auf Deutsch sagen?
Rausziehen.
Ja, auf Russisch meine ich.
Auf rausziehen?
Ja, so rausziehen, aufsaugen, aussaugen.
Aufsaugen. Nee, ich stehe okay. Ich habe so gähnende Leere.
Ich musste auch googeln. Ich wusste es auch nicht. Das heißt Vytishka.
Ah.
Ja.
Ah ja. Toll. Okay. Vytishka? Okay, gut. Habe ich wieder was gelernt?
Ja. Ich stand auch, ich stand einfach in der Küche, hab mir dieses Ding angeguckt, Dunstabzugshaube, und hab mich so gefragt, wie heißt es eigentlich auf Russisch? Und dann ist mir eingefallen, ich weiß es nicht, oder aufgefallen, ich weiß es nicht, wie es heißt, weil ich hab's noch niemals in meinem ganzen Leben auf Russisch gesagt.
Ey, wenn ich so durchs Leben gehen würde und mich fragen würde, was heißt das wohl auf Russisch, würde ich keine 5 Meter machen können, glaube ich.
Ja, aber vor allem bei so einem Gerät zu Hause, bei so Haushaltsgeräten finde ich es manchmal voll schwierig, weil immer wieder neue dazukommen. Und mir ist einfach auch da aufgefallen, dass ich natürlich Tarelka, Skavarotka, so Teller,
Topf,
Pfanne.
Skavarotka Entschuldigung, heißt Pfanne. Ja.
Topf heißt Kastrüle.
Kastrüle, ja.
Sowas kennt man ja.
Ja, hat man schon gehört. Hatte man
hat
zu Hause.
Hat man schon gehört, von zu Hause, von früher. Mhm. Aber Dunstabzugshaube oder zum Beispiel Trockner.
Ja, oder Spülmaschine. Fangen wir da mal an. Weißt du, was Spülmaschine ist?
Sirazinermaschine?
Nee, das ist Waschmaschine.
Aha, gute Frage.
Siehst du mal, Spülmaschine weiß ich zum Beispiel auch nicht auf Russisch. Das sind so Vokabeln, nie gelernt.
Pass auf, ich google das ganz schnell.
Mach das doch
auch für
mal.
Unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo, erstmal an dieser Stelle, während ich google. Hallo, liebe Leute.
Schön, dass ihr da seid. Ihr hört den Podcast Niette Mädchen von Das Ding vom SWR. Und nach diesen Russisch-Startschwierigkeiten würde ich erstmal sagen, cool, dass ihr da seid. Cool auch, dass ihr ganz viele Nachrichten und Sprachnachrichten und Mails und DMs und so verschickt habt seit der letzten Woche. Das sind ja auch so Sachen, wo ich mich immer sehr drüber freue, wenn da was in unserem Postfach landet.
Ja.
Und du hast sogar eine Sprachnachricht gleich mitgebracht. Na, aber vorher möchte ich jetzt einmal kurz wissen, was Spülmaschine heißt.
Eigentlich total, ja, einfach. Also nichts Besonderes. Посудомоечная машина.
Посудомоечная машина.
Also
ja.
Geschirrwäschende Maschine.
Ja, okay, aber ich kann dir sagen, habe ich nie auf Russisch gehört.
Habe ich auch nie auf Russisch gehört. Nee.
Ja, okay.
Посудомоечная машина. Wobei doch, habe ich schon mal gehört bei meiner Tante in Russland. Die hat das Ding, glaube ich. Ja, die hat sich das einbauen lassen in ihre Küche. Genau.
Wahnsinn.
Ja, auch von mir habe ich auch schon Hallo gesagt. Ich war gerade so beschäftigt in meinem Google Universe.
Sag's doch einfach nochmal. Die freuen sich bestimmt, wenn du nochmal
Hallo
sagst.
Leute, ich freue mich, dass ihr da seid. Und vielen Dank auch von mir an, wegen all eurer Nachrichten. Und Valeria, du hast ja schon die Sprachnachricht angesprochen, die bei uns eingetrudelt ist.
Mhm.
Und zwar von Katja. Sie hat eine Sprache geschickt, weil sie die letzten Folgen irgendwie gehört hat. Und da ist ihr einiges so aufgefallen und eingefallen, was sie uns sagen will.
Hallo, liebe nette Mädchen. Ich habe jetzt 3 Folgen von euch durchgehört, also die letzten 3, die mir noch gefehlt haben. Und als erstes, ich bin auf jeden Fall diejenige, die gerne Trockenfisch isst, auch den ganz, ganz trockenen zum Bier dazu, den furchtbar salzigen und auch den man jetzt, der nicht ganz trocken ist, sondern so ganz leicht, noch ganz leicht fleischig, wo du dir eben nicht die Zähne ausbeißt an dem. Dann würde ich gerne noch etwas dazu ergänzen zu Thema St. Petersburg. Ich bin ja auch St. Petersburgerin. Und inzwischen gibt es eine Brücke, bei der man wirklich an alle Stadttolle kommt, auch wenn die Brücken oben sind. Also die ist so hoch gebaut, so dass man zumindest umfahren kann und von einem Stadtteil in das andere auch fahren kann. Also inzwischen ist dieses Problem gelöst, ist mit einem riesen Umweg verbunden, wenn du mitten in der Stadt bist, aber das Problem ist gelöst. Aber auch nicht für alle. Nicht für alle Teile. Ich glaube, auf der Insel, wo die Börse steht, da geht's, glaube ich, immer noch nicht. Da kannst du, glaube ich, noch nicht drauf fahren.
So, Valeria.
Die Brückengeschichte. Genau. Ja, weiß ich sogar tatsächlich, weil ich nämlich nachts auch mal von außen nach innen mit einem Taxi gefahren bin, was übrigens die schlimmste Taxifahrt, glaube ich, meines Lebens war. Und es hat auch sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis wir quasi innen waren. Es gibt Möglichkeiten, aber das ist ja dann quasi einfach tausendmal länger. Aber schön, schön zu wissen, dass es halt doch, dass man nicht komplett lost ist, wenn man irgendwie von A nach B kommen möchte. Das war übrigens ganz krass. Ich bin nämlich mit diesem russischen Taxi-Service damals gefahren. Das ist im Prinzip wie Uber oder wie was es sonst so alles gibt. Und ich weiß nicht, hieß Yandis-Taxi? Yandi-Taxi?
Yandex, oder?
Yandex, irgendwie so, genau, sowas in der Art, also Privatleute. Ja, und der Typ, der uns nachts gefahren hat, der war so müde irgendwann, dass wir so ganz langsam von der Fahrspur abgedriftet sind.
Nein.
Und das ist ja so Horror. Und ich war da mit meinen Brüdern und meine Brüder haben versucht, dann mit dem zu reden und so. Und er hat auch die ganze Zeit richtig laut Musik gepumpt, damit er halt nicht einschläft. Und wir haben echt einfach gedacht, was machen wir jetzt? Also wir haben auch schon überlegt, wir müssen mit dem fahren, weil sonst kommen wir nirgendwo mehr hin. Wir mussten nämlich zu unserem zu unserer Ferienwohnung. Und auf der anderen Seite konnten wir jetzt nicht sagen, hallo, mach auf.
Ja, man hat ja doch dann so ein Vertrauen in einen Fahrer. Vor allem also man Fahrt, gibt es nicht auf.
Absolut, aber diese Fahrt war so lange. Deswegen weiß ich auch, was für ein Umweg das ist. Es hat wirklich und es kommt dir noch sehr viel länger vor, wenn du weißt, dass du nicht sicher bist oder dass die Person am Steuer nicht gerade wach ist. Also eigentlich rückblickend denke ich mir, hätten wir aussteigen sollen, aber wir waren halt irgendwo so mitten im Nirgendwo, da konnte man auch gar nicht halten und so und dann vielleicht eine neue bestellen. Aber ja, das war wild.
Ja, und generell kommen mir alle Fahrten mit dem Auto in Russland kamen mir immer total lange vor, weil überall Stau, wirklich. Die Straßen sind so voll und die Straßen sind auch schlecht einfach gebaut, sodass man da jetzt nicht eine dreispurige breite Straße hat, sondern du fährst und willst irgendwie von A nach B, aber kommst einfach nicht an, weil überall Stau. Dann gibt es überall, also zumindest in Krasnodar habe ich es mitbekommen, überall Unfälle an jeder Ecke. Und wir sind dann auch später irgendwann, also da hat auch meine Tante mir gesagt, ey, ich würde dir empfehlen, fahr lieber mit der Straßenbahn, da bist du auf jeden Fall schneller und sicherer unterwegs als mit dem Auto gerade, obwohl die auch mit dem Auto fahren, aber das ja, und deswegen, die Städte sind irgendwie groß, vor allem so die Metropolen und dann auch, wenn die voll sind, schlechte Straßen und auch noch überall Unfälle. Er lohnt es sich fast gar nicht mehr, mit so einem Auto zu fahren und deswegen, also, Gott sei Dank gibt's da ja auch so eine U-Bahn und alles, Metro, wo man zack,
das
in
stimmt.
Zwei Minuten irgendwas.
Wobei ich sagen muss, in St. Petersburg haben wir ständig das Taxi genommen. Das hat sehr gut funktioniert. Das war auch sehr, sehr, sehr günstig. Aber ja, das Chaos habe ich auch schon ab und zu mal mitbekommen. Da
ja. Haben wir auch schon mal drüber geredet.
Ich glaube schon.
Über Autofahren und alles.
Ach, genau. Ja. So viel dazu. Aber ja, der Trockenfisch, der kommt. Ich bin da noch dran. Ich bin da dran, Leute.
Valeria angelt.
Ich angel mir den Trockenfisch notfalls.
Guckt so die ganze Zeit YouTube-Tutorials, wie man Fisch angelt. Naja, okay. Wir haben ja gerade, warum haben wir über die Dunstabzugshaube gesprochen? Ich habe es ja gesagt, weil ich auch eine Frage an dich habe, Valeria, nämlich die Frage der Woche. Mhm. Es ist so, was mir in diesem Zuge der Dunstabzugshaube aufgefallen ist, dass es einfach sehr viele Dinge gibt, die für den deutschen bzw. so westlichen Standard ja vollkommen normal sind. Dunstabzugshaube.
Mhm. Spülmaschine.
Nichts Besonderes, Spülmaschine. Trockner. Ja. Also so Dinge, okay, die ganz viele Familien haben, auch die ganz viele Familien früher, die deutschen Familien, die ich mal besucht habe, bei meinen Freundinnen hatten, die mir aber dann sofort ins Auge gesprungen sind, weil ich dachte so, oh, was ist das denn für
ein Ding? Was ist das denn für ein fancy Teil hier in eurer Küche?
Genau. Und die habe ich halt alle so nach und nach bei meinen deutschen Freundinnen gesehen und kennengelernt. Und ja, frage mich seitdem auch, was das so mit mir auch gemacht hat. Also dieses Dinge, die für jemanden ganz selbstverständlich sind, im Haushalt, im Alltag zu haben versus nicht zu haben. Also gar nicht damit aufgewachsen zu sein. Und deswegen die Frage der Woche an dich.
Ja.
Was hast du dir, Valeria, als Migra-Kind gewünscht zu haben, was andere hatten und du aber nicht? Ja, es geht vielleicht so ein bisschen in die materielle Richtung, aber hey, es ist halt einfach so, wir leben in dieser schwierigen Konsumwelt.
Ja, in so einer materialistischen Welt. Gute Frage. Habe ich gar nicht so lange nochmal drüber nachgedacht. Wenn ich mich jetzt aber zurückversetze in die Valeria, die damals noch zur Schule ging und so und dann so langsam auch mitbekommen hat, ne, was hatten alle meine deutschen Freundinnen und Freunde vielleicht auch alle? Wie sah das bei denen zu Hause aus? Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe. Also ich glaube, ich habe vielleicht schon öfter erzählt, ich war auf so einem sehr deutschen, so Vorort-Gymnasium. Dementsprechend waren auch alle meine Klassenkameradinnen und Kameraden, die waren halt auch aus diesem Vorort. Und das war halt schon so ein Rich People Vorort, ne? Also
wo die Gartenzwerge draußen stehen.
Ach, absolut. Und Gartenzwerge,
alles schön frisch geschnitten.
Reihenhäuschen. Ja. Die hatten auch irgendwann, als wir dann älter wurden, hatten die eigene Partykeller. Also die hatten wirklich die Keller, wo so eine kleine Bar war, wo wir dann, und es war nicht nur eine Person, die das hatte, sondern mehrere. Und das Ding ist auch, ich war ja dann so mit ein paar Leuten unterwegs und wir haben uns eigentlich auch alle gut verstanden und so. Und irgendwann wusste auch, glaube ich, jeder von jedem, wie so das Haus ausschaut, weil jeder war schon mal bei jemand hat halt, also jeder hatte schon mal so eine Party gemacht, geschmissen. Das heißt, du wusstest halt so grob, wo wohnen die Leute, in welchen Verhältnissen wohnen die, und das waren alles sehr, sehr, sehr gute Verhältnisse im Vergleich zu dem, wie ich aufgewachsen bin, muss man dazu sagen.
Ich bin als Kind nimmt man das ja gar nicht so, also ja, man sieht aber, also bei mir war das so, man sieht schon dieses Haus, also ich bin auch mit ganz vielen deutschen Freundinnen aufgewachsen, die da Häuser, Keller, Partyräume hatten und wo sogar irgendwie, ich weiß noch, eine Freundin meinte so, ja komm, wir haben unten noch einen Keller, wo wir eine riesengroße Couch haben, wo wir einfach Horrorfilme gucken können. Und ich so, okay, krass. Und ich wusste, das ist schon krass, ne? Also jetzt im Nachhinein reflektiere ich, was das eigentlich alles bedeutet, auch so für meine Familie, für ihre Familie, für diese ganze... Na, so in welchen Verhältnissen man eigentlich und in welchen Umständen man gelebt hat. Aber damals war es einfach cool.
Ja, fand ich auch. Zuerst fand ich es cool und dann war es aber irgendwann dann so, irgendwann hast du dich dann natürlich auch so gedacht, ich hoffe, die finden jetzt nicht unbedingt heraus, wo ich wohne oder wie es bei uns zu Hause ausschaut. Also da hat mich auch immer so ein Schamgefühl irgendwie begleitet ganz lange. Weil du weißt ja, also ne, du verstehst ja als Kind vielleicht auch gar nicht, was die Umstände sind, warum du speziell immer noch in so einer Wohnsituation wohnst und der Rest vielleicht nicht und so, und dass das ja auch alles irgendwie sehr schwer ist, da rauszubrechen aus dieser, aus diesen Verhältnissen und so. Und bei uns war es ja eher so ein sozialer Brennpunkt. Also wenn man gedroppt hat, wenn ich irgendwem gesagt habe, wo ich überhaupt gewohnt habe, war schon klar, dass das nicht die schönste Gegend der Stadt ist, weißt du? Also es war klar, dass das ein Stadtteil war, der migrantisch geprägt war, wo ganz viele, ich sag mal, auch Leute aus der Türkei oder so, ne, gewohnt haben. Und es war halt einfach so, oder halt auch nicht nur, also eigentlich alle möglichen Menschen. Mittlerweile wandelt sich das, ne? Also mittlerweile wird das jetzt so die hippe Gegend, aber das war halt damals nicht so. Das ist ja auch problematisch, weil
In meinem alten Stadtteil nicht. Also da wird es nicht schöner.
Genau, also wir hatten so zwei Wohnorte. Der erste war noch schlimmer als der zweite. Der zweite, an dem ich gewohnt habe, der wird langsam hip. Der erste ist auch immer noch weit weg davon so. Aber das war auf jeden Fall für mich so, das war, glaube ich, für mich so ein Ding, wo ich dann so dachte, schwierig, also da, wie wir wohnen, also es ist so für mich wirklich krass gewesen. Das Haus war für mich so eine Art Statussymbol, wo ich dachte, schade, dass wir halt nicht irgendwie in krasseren, ja, in einer krasseren Umgebung, in einem schöneren Stadtteil, in whatever wohnen, so. Was so Geräte angeht, also klar, Spülmaschine ganz lange am Anfang. Wir haben, ne, meine Mutter und generell wir, viel mit der Hand abgespült, was ich gehasst habe, wie die Pest, so. Das ist mittlerweile zum Glück anders. Ja. Dunstabzugshaube, witzigerweise, ich glaube, wir hatten zwar eine, aber eine, die nicht wirklich angeschlossen war. Oder ich weiß auch gar nicht, vielleicht war sie angeschlossen, aber meine Mutter hat sie nicht benutzt. Wahrscheinlich war sie nicht angeschlossen. Deswegen wusste ich auch nie, wie man, was man damit macht oder was es ist. So, I don't know. Ja. Als ich noch jünger war, weiß ich noch aus irgendeinem Grund, ich hoffe, ich darf das erzählen, aber eine meiner besten Freundinnen, die bis heute auch noch meine beste Freundin ist, so, Glätteisen war so ein Ding. Irgendwie, Glätteisen. Aus irgendeinem Grund war so ein fancy Glätteisen, war für mich so ein, boah, ich wünschte, ich hätte eins, hatten wir ganz lange nicht. Meine beste Freundin hat sich ungelogen. Die Haare mit einem Bügeleisen geglättet. Ich habe ihre Haare mit einem Bügeleisen geglättet, weil wir Glätteisen
die
da hatten.
Die Sünden der Jugend, sag ich
bitte
mal.
Bitte Leute, nicht nachmachen. Das ist so gefährlich, so ungesund. Aber ja, das war so ein Ding. Und ich weiß noch, ich habe dann von einer deutschen Freundin aus dem Synchronschwimmverein ihr altes Glätteisen vererbt bekommen. Und oh, das war ganz schön, ne? Da war ich ganz schön beliebt mit diesem Glätteisen, weil es war so ein Markenglätteisen auch noch. Und das haben meine Brüder, die haben das geklaut von mir die ganze Zeit, weil die hatten auch längere Haare und es war dann mal so eine Zeit lang cool, sich die Haare zu glätten, auch als Typ so. Deswegen, wir haben uns so viel gestritten drum, weil alle dieses Glätteisen haben wollten. So. Also das war irgendwie aus irgendeinem Grund so ein Gerät, wo ich dachte, oh, irgendwie geil, so ein, weißt du, so ein richtig schönes so Markending. So, was so ein Luxusding ist, das brauchst du ja nicht. Aber irgendwie ist es auch cool, wenn du es dann hast. So, damals hat man sich vielleicht auch nicht so die günstigen Sachen so leisten können oder es gab auch vielleicht nicht so viel so günstiges Zeug, sondern nur so High-End-Dinge irgendwie. Deswegen, das ist so eine Sache.
Ja, das habe ich mir immer so zu Weihnachten oder sowas gewünscht. Oder zu Geburtstag kannst du mir mal ein Glätteisen. Meine Mutter fand das immer auch ganz schön schlecht, wenn ich das Glätteisen benutzt habe, weil es für die Haare einfach unglaublich schlecht ist. Und ich war richtig süchtig nach Glätten. Ich habe eigentlich lockige Haare und also sehr viele Wellen in meinen Haaren und föhne die immer. Und früher, ich fand es einfach so schlimm. Also ich fand diese Locken so schrecklich, dass ich immer, ich hatte auch früher ein Glätteisen irgendwann, glaube ich, auch entweder selber gekauft mit meinem ersten Geld oder geschenkt bekommen und habe meine Haare immer so glatt geglättet, dass sie dann irgendwann sich so gesplisst haben und echt nicht schön aussahen.
Ja, das war so aber klassisch, oder? Es gab so eine Zeit, da hatten alle so diese splissigen Haare, weil man sich das so tot geglättet hat.
Blondierte, splissige Haare, ganz dünne, glatte
Haare. Meistens dann so noch braun gebrannt, weil man ist irgendwie in Solarium gerannt, um noch irgendwie ein bisschen Urlaubsfeeling und Jet-Set-Look zu bekommen. Das war, fand ich, auch ein bisschen so Statusding aus irgendeinem Grund. Und sind die Leute halt in so Solarien und so gerannt? Auch das, ne, furchtbar ungewohnt.
Ich habe im Solarium gearbeitet.
Hast du echt?
Ja.
Was? Bist du auch ins Solarium gegangen?
Ja.
Kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir.
Es ist so, war so die Zeit, in der ich mein Abi gemacht habe und meine Freundinnen, also zwei von meinen Freundinnen haben auch im Solarium gearbeitet und ich musste halt irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Ich wusste, also da kann ich irgendwie zwischendurch ab und zu mal arbeiten und ein bisschen was
und nebenbei auf die Sonnenbank mich legen.
Nein. Ja. Und ich habe aber auch schnell gemerkt, okay, das ist doch nichts für mich. Ich glaube, ich höre auf mit dem Job und mache was anderes. Ja. Aber ich habe so viele verschiedene Nebenjobs früher gehabt. Also es war eins von
darüber haben
1000.
Wir doch auch schon gesprochen, du hast BHs gefaltet.
Ich habe BHs gefaltet, ich saß an der Kasse, ich habe Geigenunterricht gegeben. Das waren die guten Anfänge, Geigenunterricht. Es ist im Solarium geendet.
Wow.
Da bin ich irgendwann weitergezogen, zum Glück. Naja, aber man musste irgendwo Geld verdienen, ne? Also ich habe jetzt keine Kohle von meinen Eltern bekommen.
Ja,
einem Glätteisen oder so. Muss ich schon selber machen oder Führerschein machen.
Genau, Führerschein war auch so ein Ding. Boah, da habe ich echt gehasselt, so, um das irgendwie finanziert zu bekommen. Aber wo wir bei Führerschein sind, Autos war, finde ich, auch so ein Statussymbol-Ding irgendwie.
Ja.
Und wir hatten halt ganz, ganz früher vielleicht ein paar, da war ich aber so klein, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Und dann halt irgendwann keins mehr. Mhm. Und irgendwann haben dann die Leute nicht nur angefangen, ihre Führerscheine zu machen, sondern auch eigene Autos zu bekommen oder halt die Autos von ihren Eltern zu fahren. Und
die Leute haben schon angefangen, mit 17 Führerscheine zu machen. Genau, und dieses begleitete Fahren.
Genau. Absolut, ja, bei uns auch. Und ich habe auch, und das ist, jetzt denke ich mir, ist eigentlich so bescheuert, weil ich habe dann auch relativ früh durch diesen Druck, wollte ich da mithalten und habe auch angefangen, meinen Führerschein zu machen und so. Und ich habe ihn auch gemacht, aber ich habe ja das letzte Mal schon erklärt, ich habe ja so einen ganz schlimmen Fahrlehrer gehabt. Mhm. Und bis heute bin ich so, du weißt ja, ich fahre ja nicht Auto. Ich habe kein Auto, immer noch nicht. Und ich will auch keins. Also mich hat das irgendwie bis heute, beeinflusst mich das so voll. Ich habe dann auch so, ich habe diesen Führerschein gehabt, aber hatte dann kein Auto. Das war nämlich das Nächste. Ich konnte mir keins leisten. Ich weiß noch, mit Ach und Krach habe ich dann so vielleicht, irgendwie hätte ich mir dann ein Gebrauchtes kaufen können von irgendwem. Aber ich hätte selbst Versicherungen und Benzin zahlen sollen müssen, weil meine Mutter das natürlich nicht gekonnt hätte. Und dann habe ich mich dagegen entschieden, weil ich das nicht konnte. Ich konnte kaum meine Wohnung selbst irgendwie bezahlen, also geschweige denn ein Auto. Und dementsprechend bin ich dann jahrelang nicht gefahren. So, und was passiert, wenn man als Fahranfängerin kein Auto hat, mit dem man dann fährt? Ja, man bleibt halt auf diesem Fahranfänger-Level immer stehen. Und deswegen, bis heute, habe ich eigentlich keine Fahrerfahrung und kein Auto und kein Bock und mittlerweile auch so viel Respekt davor, dass ich eigentlich, also ich mache das sehr selten und immer nur, wenn es unbedingt muss und auch immer mit sehr viel Panik verbunden so. Deswegen, ja, Autos ist so ein Ding. Und ich habe das auch von meinen Brüdern gemerkt. Für die war Autos auf jeden Fall auch ein so Statussymbol, würde ich sagen. Weißt du, so frisch nach dem Führerschein erstmal ein krasses Auto mieten, um damit rumzuballern, war wichtig, war sehr wichtig.
Ja, genau. Also meine Eltern haben ja auch hier in Deutschland einen Führerschein gemacht und in Russland sie hätten sich niemals einen Führerschein leisten können und auch ein Auto nie. Und deswegen war es für sie einfach das wirklich eins der größten Highlights, glaube ich, überhaupt einen Führerschein machen zu dürfen und hier sich zu bewegen, einkaufen zu gehen, irgendwie auch zur Arbeit zu fahren. Und meine Eltern sind ja beide auch selbstständige Musiker. Sie haben ja auch private Schülerinnen und Schüler, zu denen sie immer hinfahren. Und früher haben sie es halt einfach mit dem Bus und mit der Bahn gemacht und irgendwann halt Führerschein gemacht. Und es hat ihr Leben sofort verändert. Also auch allein diese Lebensqualität, die man plötzlich hat, dieses oh Gott, ich habe jetzt ein Auto, ich bin mobil, ich kann mich so ein bisschen wie, und die haben auch gesagt, ja, wir sind so ein bisschen jetzt wie Deutsche, weil sie haben auch Autos und wir fühlen uns ja so ein bisschen angekommen, dass man sich denkt, ich habe es geschafft, auch weiterzukommen. Ich habe es geschafft, irgendwie aus der Situation, aus der schwierigen Situation rauszukommen und was aus meinem Leben zu machen. Und ich habe vielleicht auch hier und da jemandem bewiesen, dass ich es schaffe, ohne Deutschkenntnisse in einem fremden Land mit vielen, vielen Hürden habe ich es geschafft, auch hier einen Führerschein zu machen und ein Auto zu bekommen. Und das ist für viele so sehr, sehr bereichernd.
Ja.
Und also habe ich gemerkt einfach, dass die sich damit einfach ganz anders fühlen. Das ist einfach voll schön und das ist, glaube ich, das, was niemals so jemand sagen würde, der
sowas einfach halt hier kennt. So die Möglichkeiten hat, ne, einfach einen Führerschein zu machen oder nicht. Ja, das stimmt. Ich kann mir das vorstellen. Auch wenn ich glaube, dass, ne, da spielt ja auch mit rein, wo man wohnt. Also wenn man jetzt in so einer Großstadt wohnt, wo man vielleicht nicht zwingend ein Auto braucht, dann ist es vielleicht auch nochmal was anderes. Dann hat man vielleicht dieses Gefühl nicht so krass. I don't know. Kann ich mir auch irgendwie vorstellen. Aber ja, auf der anderen Seite kann ich das auch sehr gut nachfühlen, so dieses ein Auto bedeutet, weil jetzt hat meine Familie ein Auto und jetzt ist es halt auch so ein ganz anderer Lebenskomfort für die, weil die haben ja jetzt auch, ich habe ja ganz viele auch so jüngere Geschwister und die müssen ja auch ständig irgendwo hin, so, ne? Die müssen ja irgendwo dahin gefahren werden und auch für die ist es halt cool, nicht die ganze Zeit irgendwie dann öffentlich zu fahren oder auch mal mit dem Auto irgendwo anders in Urlaub oder so zu fahren. Auch das ist irgendwie, das mussten wir früher mit so einem Reisebus machen mit irgendeiner russischen Organisation, wo wir dann stundenlang, weiß ich nicht, tagelang nach, weiß ich nicht, wohin gefahren sind, damit es halt möglichst irgendwie noch bezahlbar war. Mhm. Vielleicht ist Urlaub auch so ein Ding, was so Status angeht?
Ja,
also so wie
voll.
Und wo
Urlaub in
machst?
Kalifornien, Miami oder irgendwie so, okay, wow, nee, mach ich nicht. Oder irgendwo, ja, lass uns mal einen Urlaub machen im Skigebiet. Im teuren Skigebiet irgendwo in Österreich.
Das ist auch so etwas, das finde ich auch sehr, das zeigt, finde ich, auch schon einiges so in der Schweiz oder so kurz, aber kurz in die Schweiz Urlaub machen. Mhm. Sicherlich. War never, ever, ever on the table so. Aber auf der anderen Seite ist auch einfach.
Wir waren in Winterberg, hier im Sauerland in NRW.
Ja, für mich war aber, für uns war aber auch Ski, oder für mich auch generell Ski, völlig uninteressant. Skiurlaub? Weiß ich nicht. Warum macht man Urlaub in einem kalten Gebiet? I don't get it.
Ja, du bist ja auch ein kleiner Winterhater.
Ja, ich bin deswegen ein Winterhater. Ich bin ja hier, ihr wisst, Leute, die uns hören seit letztem Jahr, ich bin hier, bald ist wieder Grinch-Season für mich.
Ja, das ist Grinch-Season. Ich liebe Schnee, ich liebe Schnee. Aber das, da freue ich mich auch schon bald wieder drauf, wenn es hier vielleicht ein bisschen schneit. Wobei, naja, gucken wir mal.
Ja.
Aber wir reden ja gerade hier die ganze Zeit, also wir als mit russischem Hintergrund reden wir halt über solche Themen. Und da muss man aber auch sagen, es geht nicht nur um Leute, die russischsprachig aufgewachsen sind oder Migra-Kids, sondern es geht im Prinzip hier auch um Leute, die einfach in armen Verhältnissen generell leben. Weil in Deutschland gibt es nun mal diese eine Klassengesellschaft. Auch in Deutschland, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Das ist auch leider die Tatsache in Deutschland, und es gibt einfach eine Ungleichheit, ne? Ungleichheit der Einkommen und Vermögen, und das führt einfach dazu, dass so finanziell schwache Leute sich jetzt dann nicht so eine schöne Wohnung leisten können in einem schönen Viertel, wie die, die viel Geld haben, und das wiederum führt dann auch dazu, dass man dann in einem Umfeld aufwächst, wo es wahrscheinlich weniger Kontakte gibt, die dich dazu irgendwie inspirieren können, so sich alleine so bei so einem Malkurs oder Tanzkurs anzumelden, ne? So was ja auch teuer ist, was man sich eher nicht leisten kann. Und das dann wieder führt dann dazu, dass die Bildung irgendwie drunter leidet. Und und das ist halt leider auch in Deutschland ein sehr, sehr großes Problem.
Und vor allen Dingen gibt's ja hier auch, und das habe ich auch am eigenen Leib immer gesehen und erfahren, ein System, was es nicht besonders einfach macht, da rauszubrechen, weißt du? Also so klar gibt es viel Hilfe und Unterstützung, aber wie viel das dann manchmal ist und wie gut das auch zum Leben reicht, ist dann eine andere Frage. Und was dann passiert, wenn du dann zum Beispiel ohne einen anerkannten Schulabschluss hier anfängst, dich zu bewerben, auf was für Jobs stößt du dann? Und wie gut bezahlt sind diese Jobs, ne? Also es ist ja wirklich, das hängt ja alles, das ist so komplex, und das hängt alles ineinander mit sich zusammen, so, es ist alles irgendwie verkettet, und es ist wahnsinnig schwer, aus diesem Kreislauf auszubrechen, und es ist wahnsinnig schwer, da irgendwie, sich da irgendwie rauszuarbeiten, weißt du? Das ist so, das habe ich auch mitbekommen, so ganz viel auch von anderen Leuten, so dieses, wenn deine Eltern nicht arbeiten, ne, dann ist es ja ganz krass, dann bist du als Kind, wenn du anfängst, weil du sagst, hey, so du musstest ganz viele Jobs und so machen, das kann ja nicht jeder, weil es ist ja so, dass wenn du in einem Haushalt lebst, wo die Eltern Hartz IV oder was auch immer Sozialleistungen beziehen, dann ist es ja so, dass wenn du verdienst, hast du ja so krasse Grenzen, und alles, was darüber hinausgeht, wird ja dann quasi einfach eingezogen vom Staat. So, das heißt, solange du das heißt, im Endeffekt war das ja so, dass man gar nicht arbeiten konnte. 100
Euro im Monat.
Genau, 100 Euro hat man bekommen. Ja. Und mehr als das konnte man sowieso nicht arbeiten. Das heißt, du warst in diesem komischen Kreislauf, dass du weder Geld hattest von deinen Eltern, weil die kein Geld hatten, noch konntest du dir selbst Geld verdienen, weil das wurde alles eingezogen. Und
das
die einzige
bescheuert.
Möglichkeit ist es, auszuziehen aus deinem Zuhause. Aber mit welchem Geld willst du das machen? Also weißt du, das ist so ein komplexes so Abfucksystem, wie willst du da mithalten? Vor allem jetzt stelle ich mir das noch krasser vor, wenn du mal so auf Instagram oder auch die Rapper und Rapperinnen, wie die, jetzt sind ja Statussymbole Markenklamotten. Gucci, keine Ahnung, ne, Balenciaga, Off-White, diese ganzen Designermarken, die krank viel Geld kosten. Die Leute verballern ihre ganzen Taschengelder und so für irgendein komisches T-Shirt mit einem Logo. Oder weiß ich nicht, kaufen sich dann vielleicht noch Fakes, um irgendwie mithalten zu können, weil ja das jetzt cool ist.
Und diese ständigen Vergleiche auch mit auf Social Media.
Auf Social Media,
du vergleichst
genau.
Dich andauernd mit anderen. Menschen haben mehr als du. Du weißt es auch und denkst dir, okay, was habe ich falsch gemacht in meinem Leben, warum haben andere mehr als ich? Das ist eine never-ending story.
Absolut, das, so sehe ich das auch. Und auf der einen Seite verstehe ich natürlich auch irgendwie so diese ganze Aufstiegs vom Migrantenkind zum erfolgreichen Rapper, diese Geschichte, wenn man dann halt auch flexen möchte mit den krassen Autos und den krassen Uhren und den krassen Markenklamotten so, weil, wow, du hast es geschafft, so, verstehe ich ja irgendwie auch. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir das wahnsinnig schwierig vor, wenn man halt in so einem Teenie-Alter ist und da versucht, irgendwie zu überleben, sage ich jetzt mal, und irgendwie als cool oder sowas anerkannt werden, wenn du aus Verhältnissen kommst, die halt einfach, ja, nicht die besten sind, so.
Absolut. Ich finde, man muss sich aber trotzdem immer weiter motivieren. Also man kann, es ist manchmal sehr schwierig, aber ich feiere so sehr, also mich motiviert das persönlich immer sehr, wenn ich andere Leute sehe, die ausgebrochen sind aus diesem System, die es geschafft haben, irgendwie, die den Mut hatten, eigenen Weg zu gehen. Ich habe jetzt vor kurzem einen Kumpel getroffen, mit dem ich zur Realschule gegangen bin, früher in Essen, auch Migrant Kind und wusste auch, der ist halt früher mit meinen alten Kumpels da irgendwie abgehangen. Wir haben nichts Besonderes gemacht, ne, auf der Straße gestanden, gequatscht, auf irgendeiner Mauer gesessen, getrunken. Und den habe ich so letztens gesehen bei meinem Job. Und der meinte, ja, ich bin jetzt einfach Musikmanager in Berlin und betreue voll viele Musikproduzentinnen und Produzenten und viele Artists und es läuft richtig gut, das Jahr war perfekt. Ich habe jetzt irgendwie eine Frau geheiratet und wir planen Kinder, wir leben in Berlin in einer schönen Wohnung. Ich dachte so, Alter, herzlichen Glückwunsch, wie schön, dass man solche Stories, solche Erfolgsstories dann auch trotzdem hört aus dem eigenen Umfeld von früher und man merkt, Leute, ihr schafft das.
Es ist möglich. Es ist schwer, aber schwer. Zählst du dich da auch dazu eigentlich? Also zählst du dich auch dazu als jemand, der dann quasi, weil ich meine, wir sind ja schon jetzt auch quasi mega, wir haben ja mega Glück vielleicht, also Glück, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, weil wir haben ja jetzt auch dafür gearbeitet und auch viel gearbeitet und so, aber wir sind ja jetzt auch in einer Position, zumindest bei mir ist es so, die hätte ich mir niemals erträumen können, dass ich irgendwie jetzt das machen darf, wovon ich früher geträumt habe. So.
Ich bin mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich habe mit 11 angefangen, die deutsche Sprache zu lernen. So, ich kann schon stolz auf mich sein und ich finde es auch okay, darüber zu sprechen.
Ja,
finde ich. Und auch. Wenn ich jetzt das einfach irgendwie so bescheiden zwischen den Zeilen so sagen würde, hey, ja, aber es war halt einfach nur Glück. Ich weiß, dass es nicht Glück war. Es war kein Glück. Ich habe die ganze Zeit, ich bin sofort ausgezogen. Ich habe tausende kleine Jobs gehabt, mit denen ich angefangen habe, mit irgendwie 100 Euro im Monat zu verdienen, mit BAföG irgendwie rumgekommen, hier und da Praktika gemacht, unbezahlte Praktika überall, ein Studenten-WG-Zimmer für 270 Euro gehabt. Ich hatte keine finanzielle Unterstützung von meinen Eltern, aber ich habe halt immer weitergemacht. Und es ist natürlich, es ist irgendwie, weiß ich nicht, ich bin schon manchmal so, ich denke schon manchmal, ja, okay, cool, dass ich das irgendwie so zumindest jetzt so erreicht habe, dass ich einen coolen Job habe, in dem ich auch glücklich bin. Es ist nicht so, dass ich jetzt etwas mache, was mir überhaupt gar keinen Spaß macht, sondern es ist schon so, dass ich denke, ist irgendwie schön, dass ich angekommen bin, obwohl man, glaube ich, nie, also zumindest, ich glaube, ich werde nie so das Gefühl haben, dass ich 100% gesettelt angekommen bin, auch in Deutschland und weiß, hier genauso wird es ewig lang bleiben und ich werde auch immer in Deutschland bleiben. Ich weiß es nicht.
Ich finde es auf jeden Fall schön, manchmal innezuhalten und darüber so nachzudenken und auch mal, wie du sagst, so nicht bescheiden zu sein, sondern auch mal zu sagen, nee, es ist so und es ist auch okay und ich darf das auch so sagen. Und ja, ich glaube, es gibt ein paar Sachen, ein paar Gefühle, wie du jetzt gerade auch schon irgendwie so mit, was bei dir mitgeschwungen ist, die man, glaube ich, aber immer mit sich tragen wird oder zumindest lange. Und das ist bei mir, glaube ich, auch so, die einen prägen und die kommen, ist sicher auch irgendwie aus der Kindheit, also wie alles irgendwie, was einen heute ausmacht und prägt. Aber gibt es so statussymbolmäßig etwas, was du jetzt, wo du sagst, boah, das, wenn ich das habe, oder bedeutet dir das viel, sowas, bestimmte Dinge zu haben? Oder sagst du irgendwie, keine Ahnung, ist mir eigentlich, ich sehe das heute anders, brauche ich eigentlich gar nicht?
Ehrlich gesagt haben mir Statussymbole noch nie was bedeutet, aber ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Ich muss kurz überlegen.
Ja, ich glaube, ich habe eher immer die andere Seite, dieses Gefühl von, ich kann mir das nicht leisten. Ich glaube, wir hatten mal eine Folge, wo wir über Geld gesprochen haben. Und ich glaube, dass mich so wie ich aufgewachsen bin, eher so geprägt hat, dass ich immer das Gefühl habe, was auch immer ich mir kaufen oder gönnen möchte, ich kann es mir eigentlich nicht leisten. Obwohl ich es mir manchmal doch leisten kann und eigentlich vielleicht auch offensichtlich leisten kann. Aber dieses Gefühl, dass es irgendwie falsch sich anfühlt, sich so eine teure Sache oder eine qualitativ hochwertige Sache zu kaufen, die ist immer da. Also für mich ist es immer eher unangenehm, so Statussymbole zu haben.
Aber was ist denn für dich ein Statussymbol?
Ja, ich glaube auch. Also so, weißt du, ein teurer Schmuck oder so habe ich jetzt nicht unbedingt. Krasse Marken, Designer-Markenklamotten habe ich jetzt nicht. Wenn, würde ich sie Secondhand holen wollen. So. Ich glaube, eine schöne Wohnung zu haben oder eine Wohnsituation wird für mich immer ein Statussymbol sein. Ja. Weißt du, also ich glaube auch das so. Das wird, glaube ich, wahrscheinlich so. Und ich meine, jetzt kostet es ja immer mehr. Ja. Sachen kosten generell gerade immer mehr. Inflation und so lässt grüßen. Also deswegen, ja, aber auch ich, ich bin eher nicht so Team-Statussymbol, sondern eher so, ja, keine Ahnung, ich schaue lieber, dass ich nicht unnötig viel Geld für Scheiß ausgebe.
Natürlich, so vielleicht der Traum ist es irgendwann eine, es ist so ganz weird, das ist das, was auch überall irgendwie zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob Insta-Reels meinen Kopf einfach komplett kaputt gemacht haben, aber eine schöne Altbauwohnung. Irgendwo auch mitten so zentral in einer Großstadt, aber in einer ruhigen Gegend, wo man eine Terrasse hat. Das ist so, das ist schon so das ist, mein Traum.
Das ist Goals, ne? Das kann ich das irgendwie auch nachvollziehen. Ja, und wenn man dann noch einen Hund haben kann, Leute.
Eine Katze, wenn.
Dann überhaupt. Ist es mein Traum erreicht mit dem Hund.
Ja, voll, aber letztens haben wir doch noch drüber gesprochen, außerhalb des Podcasts, weil ich eine schöne Jacke gesehen habe.
Ja.
Und die halt ein bisschen teurer ist als eine, ich sag mal, eine normale so Jacke, die man vielleicht überall in jedem kleinen, so großen, Fast Fashion Laden findet. Und da habe ich ja auch mit dir drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, boah, das ist mir schon zu teuer. Und da merke ich so dieses Bewusstsein von früher, weil man früher nicht so viel hatte, weil man früher auch mit der eigenen Familie immer gespart hat überall. Absolut. Rabatte, hier ein bisschen, da keine teuren Geräte, keine Markenklamotten. Deswegen, mein Mindset ist heute leider immer noch so. Ich gucke so, okay, same. Da gehe ich rein. Rabatte? Oh, gucke ich mir mal an.
Dieses Migrantenherz schlägt halt höher, wenn da irgendwo diese Sales und Rabatte und auf einmal ist das, was du haben wolltest, um die Hälfte reduziert. Okay, say no more. Aber irgendwann habe ich dann so mir langsam abtrainiert, so okay, vielleicht nicht das Billigste, sondern vielleicht auch etwas, was besser ist, also quasi irgendwie eine bessere Qualität hat, Bio ist, vielleicht auch eine saisonale. Das sind so Sachen, die habe ich mir dann selbst so aneignen müssen, ganz, ganz lange, um mich abzugewöhnen von diesem Kauf etwas, weil es halt billig ist, so. Weil es halt auch meistens keine guten Produkte sind, so. Und ich meine, das ist für mich halt auch ein, gerade in der aktuellen Zeit, wo Lebensmittel auch alle teurer sind, eine krasse Form von Luxus, sich das leisten zu können, nicht quasi jedes Mal bei jedem Produkt das Billigste vom Billigsten zu nehmen.
Absolut, jetzt vor allem, wo die ganzen Strom- und Gasrechnungen eintrudeln, wo du plötzlich monatlich fast das Vierfache zahlen musst.
Ja.
Und wenn du halt eh schon wenig Geld hast und einmal so eine fette Rechnung und alles ist einfach teurer. Also aktuell ist natürlich sind sehr, sehr schwierige Zeiten.
Was auch halt voll in meinem Kopf ist, ist, dass ich das nicht für selbstverständlich nehme, was ich gerade habe. Also ich habe immer im Hinterkopf, dass das vorbeigehen kann, dass ich keine Sicherheit habe. Und das ist ja auch etwas, was man bei unserem Job dazu sagen muss, so geil es ist, das zu machen, was wir machen. Wir haben keine Jobsicherheit. Wir haben immer wir sind frei angestellt, wir haben nur begrenzte Verträge. Ich bin immer skeptisch und ich bezweifle, dass ich das jemals ablegen werde. So. Das ist ganz, ganz tief drin in meinem Kopf.
So eine gesunde Skepsis ist auch ganz gut.
Ja, weiß ich nicht, wie gesund das bei mir manchmal ist, aber wahrscheinlich besser das als andersrum, als dass man quasi ständig irgendwie Geld für irgendwas ausgibt, was man sich eigentlich gar nicht leisten kann oder will oder auch braucht. So.
Was ich mir nie kaufen werde für die Küche, das wird ein Eierkocher sein. Das werde ich mir nie kaufen.
Eierkocher. Zum Beispiel, da verstehe ich meine... Ja, Eierkocher nicht, nein, aber meine Mutter, das ist so das Nächste. Eigentlich auch etwas, wo ich mir denke, ich verstehe das nicht manchmal, was da so passiert und warum sie mir manchmal Sachen schenkt, die weder sie noch ich brauche, noch so irgendein anderer Mensch auf dieser Welt.
Okay.
Sie hat mir zu Weihnachten, glaube ich mal, vor vielen Jahren, einen Eiermaker geschenkt. Und warte mal, weißt du, was das für ein Gerät ist? Das ist ein Gerät. Das sind so Stäbe irgendwie in einem Kochgerät. Und wenn du da ein Ei reinmachst, dann verquillt es das zu einer Eierwurst. Also du hast dann quasi...
Eine Eierwurst.
Es schaut aus wie ein Wiener Würstchen.
Was ist eine Eierwurst?
Es schaut quasi aus wie ein Wiener Würstchen. Einfach wie so ein Stab oder eine Rolle. Aber es ist komplett aus Ei. Also im Prinzip isst du da eine Art Rührei in einer Rührform. Und
also du kannst es wie so eine Wurst abbeißen, oder?
Genau,
was?
Du kannst es abbeißen. Ich denke mir so, wow.
Was? Das habe ich doch nie gehört.
Ey, das ist auch geil. So. Da denke ich mir, das ist so eine Sache, die muss man sich auch nicht leisten können.
Nein, wie geil. Oh, wo ist dieses Gerät jetzt?
Das ist hier irgendwo verstaut. Deswegen muss man meiner Mutter immer sagen, was man braucht, weil sonst kriegt man sowas. Das ist irgendwann mal ein Schrottwichtelgeschenk, Mika. Wenn wir mal wieder schrottwichteln, du weißt, was du kriegen wirst.
Habe ich nicht mal von euch ein hier Reiskocher geschenkt bekommen?
Ja.
Den ihr nicht mehr benutzt habt?
Ja, aber das ist, weil wir irgendwann geupgradet haben zu einem etwas besseren Reiskocher. Das ist auch ein Reiskocher. Aber das ist so, wenn man Reis einen Kocher hat zu Hause und man versteht, wie viel geiler das Leben ist.
Guck mal, wie du dich rechtfertigst jetzt.
das ist ein wichtiges Gerät im Haushalt.
Ich muss leider jetzt ehrlich sein und zugeben, wir haben den Eierkocher an ein Diakoniewerk abgegeben.
Den Reiskocher,
genau, den ihr uns geschenkt habt, weil ich gemerkt habe, dass ich den doch nicht brauche im Alltag. Ja, ich werde also auch nie einen Reiskocher besitzen.
Okay, wow. Als Strafe schenke ich dir irgendwann diesen Eiermaker.
Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte, bitte verschon mich. Oh, naja.
Oha, das merke ich mir.
Nee, aber
nein,
das
ist gut. Wenn du es gespendet hast, dann ist es ja jetzt in guten Händen. Dann ist es
genau,
okay.
Der war super, aber.
Nee, ist okay.
Manche Dinge, ja.
Ist okay, braucht man nicht. Das lernt man dann halt irgendwann. Ja.
Ja.
So.
Oh Gott, da waren wir gerade. Oh Gott, wir haben ganz schön lange gequatscht jetzt über all das, was so. Naja.
Ja,
jetzt kommen wir
doch mal zum Jetzt-Talk.
Zum Jetzt-Talk.
Vor allen Dingen auch, was so Verhältnisse angeht und wo man sich drüber nachdenkt, wo man halt auch nochmal vielleicht sich bewusst werden kann, über was wir hier nachdenken können. Mhm. Also was für eine Art von Luxus im Vergleich zu dem. Was gar nicht so weit weg von hier passiert, immer noch in der Ukraine. Einmal ganz kurz, was so den Angriffskrieg Russlands angeht. Seit wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, ist auch schon wieder so mega viel passiert.
Oh, unglaublich.
Also ich kann ja jetzt nicht alles sagen, aber nur so irgendwie allein die letzten Tage. Kiew wurde wieder angegriffen. Nach ukrainischen Angaben sind irgendwie viele Millionen Menschen ohne Strom. Die Infrastruktur und vor allem die Menschen leiden da gerade sehr, sehr, sehr heftig darunter. Sind zeitweise auch ohne Heizung. Also ne, auch das so krass im Vergleich zu dem, was wir hier gerade besprechen. Da sind Menschen, die wohnen quasi, die haben kein Zuhause mehr, keine Heizung mehr, keinen Strom mehr. Dann gibt es auch noch befreite Gebiete, wie beispielsweise Cherson. Die Stadt war ja 8 Monate lang von Russland besetzt. Die Bilder davon sind auch irgendwie so crazy gewesen. Also die haben mich so, ich hatte aber schon wieder Tränen in den Augen, als ich das gesehen habe bei der Tagesschau. Die Menschen feiern, aber um sie halt herum vollste Zerstörung, einfach nur Trümmer, whatever. Und was damit halt auch immer einhergeht, also auf der einen Seite freut man sich, weil wow, die Ukraine hat irgendwie was zurückerobert, aber auf der anderen Seite findet man dann auch langsam heraus, was in diesen Gebieten während dieser Besatzung passiert ist. Auch da hat zum Beispiel die Tagesschau geschrieben, dass es laut ukrainischen Angaben in Cherson Hinweise auf zum Beispiel Folterspuren gibt. Es wurden Massengräber gefunden, also Kriegsverbrechen, die dann auch einfach aufgedeckt werden. Und zwischen diesen ganzen Nachrichten sprechen auf einmal alle irgendwie über eine Sache, die jetzt vor kurzem überall geteilt wurde auf Social Media. Du hast es auch geteilt. Du bist ja auch so eine Kunstmaus, so ein bisschen. und zwar Kunst, die in der Ukraine gefunden wurde. Und zwar von Banksy.
Ja, Banksy. Einer der bekanntesten Künstler Englands. Niemand weiß, wer er aber wirklich ist. Er hält eigentlich alles komplett geheim, was zumindest sein Privatleben angeht. Niemand weiß, wie er heißt. Und ihr kennt Banksy auch zum Beispiel von diesem ganz berühmten Bild Girl with a Balloon.
Yes.
Oder Girl with Balloon, ein Mädchen, das so nach einem Ballon in Herzform
greift.
Und dieses Bild wurde ja auch vor einigen Jahren geschreddert bei einer Auktion. so auch seine Art, seine Kritik auszudrücken, auch am Kunstmarkt. Und
oder der Banksy, Mann, der den Blumenstrauß wirft wie eine Granate, ist auch so ein bekanntes Bild von ihm. Also, genau. Ja, immer sehr gesellschaftskritisch, aber auch viel, auch hat auch schon viel zu anderen Konflikten und Kriegen gemacht. Und jetzt eben in der Ukraine hat er bestätigt, dass er quasi hinter ein paar Gemälden steht. Also vielleicht kann man ja auch mal kurz erklären, es gibt zum Beispiel auch eine Gymnastin, die einen Handstand auf so Haustrümmern macht, was ich irgendwie besonders krass fand. Vor allem, weil ja Gymnastik, hatten wir ja auch schon gesprochen, so eine rhythmische Sportgymnastik und so. Das ist ja so ein ukrainisches, aber auch russisches Ding. Also das ist so... Das hat sich für mich so krass angefühlt, irgendwie das so zu sehen auf diesen Trümmern. Und sie tanzt da oben drauf. Also sie nimmt quasi diese Trümmer und tanzt dann und macht einen Handstand. Dann gibt's irgendwie eine andere Gymnastin, die mit so einer Halskrause, also mit so einem Gipsverband quasi, da auch so eine Figur macht. Und dann, weiß ich nicht, ich habe so eine Betonpanzersperre gesehen und so ein Metallstück, was so nach oben ragt. Und da schaut es so aus, als ob die Kinder auf diesem Metallstück wie auf so einer Wippe sitzen.
Genau, Panzersperren waren das.
Genau, dann gab es auch ein, was er ja auch macht, ist immer, er nimmt die Umgebung und auch manchmal auch die Sachen, die schon auf einer Wand gesprüht sind. Es gab zum Beispiel einen Penis, der da schon auf einer Wand war.
Ja.
Und er hat drumherum einen Panzer mit einem Z gemacht, also als würden quasi, das wäre so die Ladung von der russischen Armee, dass die diesen Penis da transportieren. Also auch irgendwie halt so, ne, die Kritik sieht
oder
man.
Ich fand auch dieses Bild total krass von diesem alten Mann mit diesem langen Bart, der in einer Badewanne sitzt und sich den Rücken mit so einer großen Bürste schrubbt. Und das Bild ist auf eine Badezimmerwand aufgesprüht von einem Haus, von dem die Fassade kaputt ist. Ne?
Ja,
und
das ist so krass.
Das war auch total bewegend.
Und das eine, was ich auch irgendwie krass finde, das spielt ja so vielleicht ein bisschen auf Putin an, das ist so die Vermutung, da wirft ein Kind einen erwachsenen Mann beim Judo zu Boden und man weiß ja, dass Putin diese Sportart irgendwie macht und auch sehr sich so auch inszeniert, dass er das gut kann und so. Und das ukrainische Verteidigungsministerium hat dieses Bild getwittert mit dem Kommentar, wir sind stärker als David, sie sind schwächer als Goliath. Und David und Goliath, wer das nicht kennt, das ist ja so dieses Sprichwort, das aus der Bibel kommt, das ist ja so dieser ungleiche Kampf. Also da besiegt, soweit ich weiß, jemand, der viel kleiner ist und man denkt, boah, der verliert, der besiegt ja dann den Goliath, den Großen. Und die nehmen das jetzt natürlich auch als Motivation und sagen, hey, wir besiegen vielleicht so den Goliath in dem Moment, wir werden besiegen. Ja, und der hat es eben auf Instagram gepostet mit so einem total bewegenden Video auch und geschrieben, dass er in Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine steht. Und in den Kommentaren habe ich mir mal angeschaut, was dann so die Leute drunter sagen. Und die haben sowas geschrieben wie ganz viel eine Danke dafür. Danke, dass du das machst. Danke, dass du Menschen inspirierst und sie daran erinnerst, dass immer noch Krieg herrscht. Jemand schreibt sogar, mein Vater ist in diesem Krieg gestorben. Ich habe geweint, als ich das gesehen habe. Danke dafür. Kunst ist mächtig. Gibt auch kritische Stimmen. Also ich habe jemanden gesehen, der geschrieben hat, boah, das sind alles nur irgendwie PR-Gags und alles PR-Gründe auf Kosten von Tränen und Krieg. Andere haben da dagegen gehalten und sagen, nee, es ist wichtig, dass die Leute erinnert werden, was passiert und dass viele aus dieser Stadt, wo diese Kunstwerke entdeckt wurden, dankbar sind und so. Und ja, weil er eben aus England kommt, schreibt einer, ja, bis vor kurzem wussten einige Leute in der Ukraine nicht, dass Banksy existiert. Manche Leute aus England wussten nicht genug über die Ukraine. Danke für den Support.
Ja.
Ja, und ganz, ganz viele, das fand ich auch sehr spannend, die ihn bitten, ein Kunstwerk im Iran zu machen und sagen, bitte sei auch die Stimme aus dem der Menschen aus dem Iran. Das fand ich krass. Also die Forderung war wirklich, die war sehr, sehr, sehr präsent unter all diesen Bildern dazu. Ich habe auch ein Video gesehen, wo sie Leute gefragt haben, die aus dieser Stadt kommen, aus der Ukraine und was sie dazu sagen. Und eine meinte zum Beispiel, es ist ein historischer Moment für unser Land, weil ich meine, sowas geht ja in die Geschichte ein. Also sowas wird ja für immer irgendwie festgehalten werden. Und sie hat dann auch gesagt, ja, dass Menschen wie Banksy und andere berühmte Persönlichkeiten hierher kommen und sehen, was Russland uns antut. Und ein anderer sagt, ja, ich finde es gut, dass es hier ist und ich seine Kunst mit eigenen Augen sehen kann. Das wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Ja, und das zeigt, finde ich, irgendwie, ich habe zuerst gedacht, boah, Kunst und dann irgendwie, also was kann Kunst schon anrichten groß? Jetzt wirst du dir wahrscheinlich sagen, hä, natürlich kann Kunst was anrichten, so als jemand, der, du bist ja kunstinteressiert, du machst ja auch Kunstwerke und so. Ich dachte zuerst, boah, ja, keine Ahnung, braucht es das jetzt? Ist es wirklich irgendwie aus PR? Ist es so hilfreich oder nicht? Aber ich finde, allein auch, weil die Leute ihn ja bitten, hey, bitte mach das auch im Iran, mach das hier. Und als ich auch gesehen habe, was Menschen aus der Ukraine in den Kommentaren, aber auch in Interviews dazu sagen, merkt man, dass da doch durch so eine Aktion sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt werden kann. Nicht nur auf ein spezielles Land, sondern auch auf die Menschen dort.
Ja, Banksy ist ein weltbekannter Künstler, obwohl man ihn natürlich nicht kennt. Und er macht immer wieder auf Missstände in der Welt aufmerksam, überall. Und dadurch, diese Missstände werden auch unter anderem durch diese Kunstwerke sichtbar. Und das ist ja so wichtig. Also genau deswegen bitten auch ganz viele Leute aus dem Iran, auch dahin zu gehen und da nochmal, das nochmal zu spreaden, die Messages irgendwie in die Welt zu spreaden und zu sagen, ja, bei uns gibt es auch Missstände. Zeigt bitte auch hier, dass hier vieles falsch läuft. Und einfach durch dieses Bild wird, Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema geschaffen.
Ja.
Und so war das, das ist ja ganz oft auch bei Kunstwerken. Die berühren die Menschen, die bewegen die Menschen. Es ist halt einfach ein großer Ausdruck. Also alles, was er ja auch gesprayt hat, hat ja auch eine Botschaft. Zeigt ja auch die grausamen Seiten, die schlimmen Szenarien, die hinter diesen Fassaden sind. Letztendlich sind es ja nicht nur Trümmer, es sind alte Häuser, es ist ein Zuhause von Menschen gewesen, wo Leute gelebt haben, Familien, Kinder, eine Schule, wo früher Leute zur Schule gegangen sind, die jetzt zerbombt ist. Und dadurch wird das ja sichtbar, dadurch bekommen diese ganzen Trümmerhaufen auch ein bisschen
Bedeutung,
Leben
und
Bedeutung.
Absolut, wie du sagst, seine Kunstwerke haben ja auch immer die Menschen im Fokus. Also seine Motive sind ja Menschen. In jeder seiner Motive geht es um Menschen, um Kinder, um Frauen, um Männer, um Alte, um Junge. Und kurze Kunstanalyse. Ich habe immer das Gefühl, so wie sie auch mit dieser Umgebung interagieren, also ne, die Gymnastin, die auf den Trümmern ist oder, keine Ahnung, die Kinder auf den Wippen, auf diesem Metallstück und so, dass es halt auch so ein bisschen zeigt, zum einen, wie angreifbar und wie sensibel und wie vulnerabel diese Menschen sind, aber auch wie widerstandsfähig sie sind. Und wie sie damit umgehen können, inmitten von diesen Trümmern. Also so wie die Kunst es eben auch tut. Und damit, ich hoffe, mein Kunstlehrer von damals ist ein bisschen stolz auf diese Interpretation. Nee, okay, ist jetzt auch nichts Besonderes. Aber das ist so mein Gefühl, dass das vielleicht die Message dieser Bilder sein kann.
Ja.
Und ich glaube absolut. Auch, also allein, was es ja jetzt zum Beispiel auch zeigt, ist, dass die Menschen sehen, okay, das sind immer noch die Lebensumstände der Menschen, die gerade auf einen kalten Winter zugehen. Also da sind nicht nur keine Heizung, kein Strom, sondern teilweise halt auch einfach keine Gebäude mehr, wo Menschen halt den Winter ausharren können gegenüber. Das ist ja auch, also auch das zeigt ja ganz, ganz krass, was da gerade passiert und wie das da gerade immer noch ausschaut.
Und weil das Thema wieder ein bisschen in den Hintergrund rückt, auch in den News, weil jeder über andere Dinge aktuell spricht,
absolut.
Auch über andere wichtige Dinge, macht das halt nochmal deutlich,
ist ein Push, dass auf jeden Fall
der
noch mal
Krieg in der Ukraine weiterhin herrscht und dass da immer noch Menschen leiden, sterben und Hilfe brauchen.
Absolut, das ist es. Ja.
Ja.
Das so viel dazu. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu unserer letzten Rubrik, dem Aberglauben. Und wir bleiben mal in England.
Ja, habe ich mir gerade auch gedacht.
Das ist nämlich ein geiler Zufall. Wir haben nämlich eine Sprachnachricht aus England bekommen. Mhm. Und es fühlt sich ein bisschen international an. Ich spiele sie mal ganz kurz ab. Ich habe mich nämlich sehr drüber gefreut.
Hallo, liebe nette Mädchen. Ich bin weder Deutscher, noch habe ich irgendwelche Verbindungen zu Russland. Ich bin nur ein Engländer, der Deutsch lernt. Keine russischen Verbindungen, außer einer Klassenfahrt vor 40er Jahren, die meine Frau nach Moskau und Leningrad, so genannt damals noch, als Schülerin unternahm. Und der russische Arzt, der in der Nähe von uns wohnt, der meiner Tochter das Leben gerettet hat. Also als Deutschlerner bin ich immer auf der Suche nach geeigneten Podcasts. Im März, kurz nach Putins Einmarsch in der Ukraine, fand ich den Nette Mädchen Podcast immer interessant, unterhaltsam und in einem für mich perfekten Plauderstil. Toll zuzuhören. Ich höre jede Folge mindestens zweimal an und verstehe, wenn ich Glück habe, ungefähr die Hälfte davon. Ich muss eigentlich gestehen, dass ich während einer 10-stündigen Solofahrt den gesamten Nette Mädchen Backkatalog durchgehört habe. Ein echter Binge-Listen, vollständiges Eintauchen. Da fällt mir rein, tatsächlich habe ich eine Sorge. Sie verwenden, Vika und vor allem Valeria, so viel englische Wörter, wenn sie sprechen. Ich fürchte mich, dass die deutsche Sprache verschwinden wird, bevor ich sie richtig sprechen lernen kann. Zum Schluss mein Beitrag zur großen russischen Aberglaubensdebatte. Es tut mir leid zu hören, dass schwarze Katzen den Russen Unglück bringen. Wenn in England eine schwarze Katze deinen Weg kreuzt, bedeutet das, dass du bald Geld bekommen wirst. Liebe Grüße an euch beide, macht weiter so. Und liebe Grüße an all die nette Mädchengemeinschaft. Tschüss, paka paka, paka 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 paka. Paka, 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 paka.
Oh mein Gott, wie schön. Liebe Grüße, danke für diesen Input und auch die Story, welche Verbindung er zu Russland hat.
Ich liebe alles daran. Das stimmt, ich habe mich ertappt gefühlt. Ich benutze sehr viele englische Begriffe. Das stimmt. I know.
Ja, aber wer einen Podcast zweimal hört, dem fällt sowas auch öfter dann auf.
Wow, also ich ganz liebe Grüße an dich, Marc. Und vielen Dank, Marc, auch für die Nachricht. Für deinen Aberglauben. Krass, ne? Eine schwarze Katze, die Geld bringt und nicht Unglück.
So sollten wir das immer sehen, finde ich. Warum muss man immer vom Schlimmsten ausgehen? Weil man kann ja auch einen Aberglauben umdrehen und sagen, auch wenn man im Haus jetzt pfeift, wird man reich.
Wir machen einfach unsere eigenen Aberglauben, meinst du?
Ja, vielleicht sind wir ja der Beginn von neuen Aberglauben, die dann in eine positive Richtung gehen. Nee, aber das mit den Katzen habe ich noch nie gehört. Für mich war eine schwarze Katze, oh mein Gott, ich laufe dann nie wieder über die Straße, wenn eine schwarze Katze vor mir läuft. Ciao.
Die einzige Sache, die ich wusste oder die ich irgendwie mal gehört habe von deutschen Leuten, wenn man eine schwarze Katze besitzt, bringt sie Glück. Im Vergleich zu, wenn sie dir eine Fremde über den Weg läuft. Vielleicht deswegen, weil sie den Leuten immer Glück bringt, denen sie gehört und dann quasi das Glück aufgebraucht ist und dann bleibt nur noch Pech übrig, wenn sie... Nee, okay, ich weiß auch
und nicht. Und gab es nicht auch einen Unterschied zwischen, ja, ob die Katze nach links oder nach rechts läuft?
Das weiß ich nicht.
Das war auch irgendwas. Naja.
Nice. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr auch irgendwie ein Aberglauben habt oder sonst irgendwie ein Feedback an unsere Wortwahl oder sonst was habt, so, dann lasst es das bitte wissen. Einmal entweder per DM an Vika oder mich. Per Instagram haben wir verlinkt in den Shownotes oder an jatemedien@dasding.de. Yes. Und wenn wir jetzt gerade schon bei Teasing sind, sollten wir vielleicht noch ganz kurz über das Podcast-Festival sprechen, auf dem wir ja am 14. Januar sein werden.
Genau, bei dem wir auch im perfekten Plauderstil eure Ohren vollquatschen werden.
Ja, hoffentlich. aber wir haben gehört, die Tickets gehen weg.
Oh What? Ja.
Ich hab ein bisschen
Leute, danke, dass ihr euch anmeldet. Wow. Das freut uns sehr. Wir haben gar nicht gedacht, dass überhaupt irgendjemand uns sehen will und hören will. Also vielen, vielen Dank, dass ihr euch da anmeldet. Aber
es gibt egal, noch welche.
Wie,
ne?
Genau, egal wie die Tickets da jetzt weggehen. Wir werden schon hinkriegen, dass ihr dahin kommt.
Also ihr im ersten Lauf vielleicht, weil man kann die ja nur gewinnen blöderweise und kann sie sich nicht reservieren, sondern es ist so ein bisschen per Zufallssystem. Wenn ihr jetzt in der ersten Runde keine bekommen habt, dann wartet mal ab, also verplant euren 14. Januar noch nicht direkt, weil wir versuchen, wenn mehr Interessenten und Interessentinnen da sind als Plätze, euch irgendwie noch unterzubekommen. Das wäre uns ziemlich wichtig, dass alle, die Bock haben, da irgendwie doch noch mit reinkommen könnten. Deswegen nur weil ihr jetzt vielleicht nicht direkt welche bekommt, heißt es das nicht, dass ihr sie gar nicht bekommt.
Genau.
Und also wenn ich mein abwarten. Leben dafür... Nein.
Ja, genau. Das dazu, da freuen wir uns schon drauf. Und da wir euch diese Folge ziemlich vollgequatscht haben, würde ich sagen, hören wir jetzt auf.
Ja,
und hören uns in 2 Wochen wieder mit neuen Themen und neuem Aberglaube und so weiter und so fort. Vielleicht kriegen wir einen Aberglauben von euch mal wieder. Deswegen, ja, Valeria, dabei.
Пока.
Всего хорошего.
Ja, dir auch.
Alles Gute. Привет.
Alle Grüße, dabei. Liebe Grüße an alle. Ciao. Mhm. Dabei, пока.
Пока.
Пока. Пока. Пока.
Пока.
Пока. Пока. Пока. Пока. Пока.